ganz dann in medias res gehen. Noch ein Hinweis, bitte Ihre Handys ausschalten. Wir wollen nur noch den Referenten hören. Die Handys sind ziemlich eintönig und einsilbig. Vielen Dank. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Tangentenabend, der ganz dem Autor Ilja Trojanow und seinem Buch »Der überflüssige Mensch« gewidmet ist. In diesem schmalen Band aus der vielbeachteten Reihe »Unruhe bewahren« des Residenzverlages greift der Autor das Phänomen des Verschwindens auf. Gemeint ist das Herausfallen von immer mehr Menschen aus dem kapitalistischen Kreislauf des Konsumierens und Produzierens. Ein Millionenheer von Menschen wird überflüssig in einem gnadenlosen Prozess der Ersetzung von Menschen durch Maschinen. Weltweit findet im Zeichen des Neoliberalismus eine schleichende Entrechtung arbeitender Menschen statt. Zu welchen Leistungen Menschen fähig sind, das zählt nicht mehr, wenn er aus dem System der Erwerbsarbeit und der potenziellen Fähigkeit zum Konsum herausfällt. Ich zitiere: Wer seinem behinderten Sohn einen Filterkaffee zubereitet, ist eine Null. Wer seinem Chef einen Espresso serviert, ist ein Assistent. Zitat Ende. Die Frage, wer den Müll zukünftiger Produktion bei sinkender Kaufkraft konsumieren soll, wird im Buch ebenso aufgeworfen wie jene, ob der überproportionale Reichtum von wenigen Oligarchen unsere Demokratie nicht schon lange unterwandert hat. Diese und andere Fragen werden Teil des Vortrags mit der sich anschließenden Diskussion sein. Der Autor Ilja Trojanow ist sowohl ein Weltensammler, so der Titel eines seiner bekanntesten Bücher, wie auch ein Weltenwanderer. Die Stationen seines Lebens lesen sich wie die vielen Reisen seiner Buchhelden. Er ist geboren im Jahre 1965 in Bulgarien, über Jugoslawien und Italien nach Deutschland geflohen mit seiner Familie, viele Jahre in Kenia verbracht, Schuljahre in Deutschland, dann die Stationen Nairobi, Paris, München, Mumbai, Kapstadt, Mainz, Wien, wo er heute lebt, und für ein paar Stunden Feldkirch. Ilja Trojanow hat eine Vielzahl von Reiseberichten geschrieben, sowie in der Reihe Edition Weltlese eine große Anzahl von Reiseliteratur ediert. Sein bekanntestes Werk ist der Roman Weltensammler, der dem Leben des englischen Kolonialbeamten und Reisenden Richard Francis Burton nachspürt. Sein jüngstes Werk ist ein Fototextband mit dem Titel »Wo Orpheus begraben liegt«. 2009 veröffentlichte Trojanow zusammen mit Julie C., einer deutschen Schriftstellerin, das Buch »Angriff auf die Freiheit«, Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte. Jüngst haben mehr als 160.000 Menschen, darunter 560 Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ihren Aufruf unterzeichnet, der die Einhaltung von wirksamen Datenschutzbestimmungen einfordert. Und nun danke ich Ihnen für Ihr Kommen und wünsche Ihnen einen spannenden und unterhaltsamen Abend. Herzlichen Dank.
Hallo, ich sehe Sie zwar nicht, aber ich vermute, Sie sind da. Schönen guten Abend. Sitzen alle bequem?
Es geht.
Sollen wir tauschen? Das Buch beginnt mit einem Motto, wie so manch ein Buch. Dieses Motto lautet: Kein Mensch, kein Problem. Stammt von Josef Vissarionowitsch Stalin. Sind Sie überflüssig? Natürlich nicht. Ihre Kinder? Nein, keineswegs. Ihre Verwandten? Ihre Freunde? Eine unverschämte Frage, ich weiß. Ehrlich gesagt, empfinde ich mich selbst auch nicht als überflüssig. Wer tut das schon? Höchstens an ganz schlechten Tagen. Und doch gelten viele Menschen auf Erden als überflüssig. Aus Sicht von Ökonomen, internationalen Organisationen, global agierenden Eliten. Wer nichts produziert und schlimmer noch nichts konsumiert, existiert gemäß den herrschenden volkswirtschaftlichen Bilanzen nicht. Wer keinen Besitz sein Eigentum nennt, ist kein vollwertiger Bürger. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, lautet die allgegenwärtige Werbung des Drogerieprimus DM. Das Sein ist ersetzt worden durch das Konsumieren. Der Subsistenzbauer gilt als Anachronismus, als Bremse der entfesselten Entwicklung, weswegen er enteignet und vertrieben wird. Der Langzeitarbeitslose gilt als Belastung für die Gesellschaft, weswegen er schikaniert und verachtet wird. Der Kleinbauer und der landlose Landarbeiter gehören nicht nur zu den ärmsten Menschen auf Erden, sie werden zudem in dem Maße als Ressource wertlos, in dem sich die industrielle Agrarwirtschaft weltweit ausbreitet. Wo sollen sie unterkommen? Wovon sollen sie zukünftig leben? In den Städten wachsen die Slums. Die Zahl der gesicherten Arbeitsplätze in der Produktion nimmt ab. Eine Entwicklung, die angesichts der rasant fortschreitenden Automatisierung der Prozesse in einem System entschiedener Konkurrenz unaufhaltsam ist. Der Dienstleistungssektor. Ein Euphemismus für meist niedrig bezahlte und stupide bis erniedrigende Arbeit hat die wachsende Zahl überflüssig werdender Menschen nur teilweise auffangen können. Allein McDonald's etwa hat weltweit 1,7 Millionen Angestellte. Doch das kann nur ein vorübergehender Trend sein. Unser Planet sei voll, übervoll, wird immer wieder gewarnt und dies schon seit längerem. Wie viele Besatzungsmitglieder das Raumschiff Erde im besten aller Fälle tragen kann, ist eine spekulative und strittige Frage, die in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen soll. Schwer wird sich ein Kompromiss finden lassen zwischen einem eingefleischten Optimisten, der selbst bei 12 Milliarden Menschen keinen ökologischen Zusammenbruch vorhersieht, und einem in der Wolle gefärbten Misanthropen, der den Menschen, Zitat, als Virus, von dem der Planet sich heilen muss, so James Lovelock begreift. Entscheidend ist vielmehr die Formulierung des Problems. Wenn sich vermeintlich zu viele Menschen auf einem Floß zusammendrängen, gelten keineswegs alle als überzählig, sondern nur manche von ihnen. Von Milliardären, Elchjägern und anderen Malthusianern. In Kreisen der wirtschaftlichen Eliten wird neuerdings ein erstaunlicher posthumanitärer Cocktail aus neo-malthusianischen und fundamentalistisch-sozialdarwinistischen Positionen gemixt. Vor einigen Jahren erklärte CNN-Gründer Ted Turner der Naturzeitschrift Audubon, Zitat, eine Bevölkerung von weltweit 250 bis 300 Millionen Menschen, also ein Rückgang um etwa 95%, wäre ideal. Zitat Ende. Im Alter nicht nur weiser, sondern auch nachsichtiger geworden, formulierte er beim World Affairs Council of Philadelphia das visionäre Ziel, die Weltbevölkerung auf 2 Milliarden zu verringern. Doch einige werden übrig bleiben. Milliardäre samt Bediensteten sowie Elchjäger und Biodiversitätsexperten. Ted Turner lebt diese Utopie selbst vor. Er hat als zweitgrößter Landeigentümer der USA seine Latifundien in Montana, Nebraska, Oklahoma und New Mexico quasi entmenscht, im Sinne einer ökologischen Rückwandlung. So wie einst Bernhard Jimmick darauf beharrte, dass die ostafrikanischen Nationalparks frei von dort lebenden Einheimischen sein sollten. Und er hat sogar alte Gewohnheitsrechte der Indianer außer Kraft gesetzt. Zugang zu seinen Privatparadiesen haben nur gut betuchte Weidmänner, die fünfstellige Beträge für den Abschuss eines Elchs bezahlen können. Eingewanderte Fische hingegen müssen unbedingt weichen, weswegen Ted Turner mehr als eine halbe Million Dollar investiert hat, um einige fremde Forellenarten im Cherry Creek mit Rotenon zu vergiften, damit die einheimische West Slope Cutthroat Trout ungefährdet ausgesetzt werden kann. Trotz heftiger Proteste von Anwohnern und Anglern entschied sowohl die Regierung als auch das oberste Gericht des Bundesstaates zu seinen Gunsten, sodass 2011 entlang eines 100 Kilometer langen Flussabschnitts systematisch entfernt wurde, was Gott dort nicht vorgesehen hatte. Doch Ted Turner beschäftigt sich nicht nur mit kleinen Fischen. Seit den 70er Jahren kauft er Bisonherden auf. Heute ist er der größte Bisonfarmer der Welt. Natürlich mit der hehren Absicht, die eingewanderten Kühe zu vertreiben. Ein löblicher Aufbruch in der Vergangenheit, der von 400 angereisten indianischen Führern aus dem ganzen Kontinent, von Guatemala bis Alaska, gewürdigt wurde, indem sie Ted Turner den Ehrennamen Buffalo Bow Chief verliehen. Die haarigen Büffel finanzieren übrigens einen Teil des Turner-Imperiums. Als Bison-Burger landen sie in den Filialen von Ted's Montana Grill auf dem Teller jener, die keinen anderen Zugang zur Natur haben. Neomalthusianer haben nicht nur in den USA Hochkonjunktur. Die russische Zeitschrift Ekologicheski Postmodern, ökologische Postmoderne, publizierte vor einigen Jahren einen Bericht zu diesem Thema, der unter anderem eine Tabelle für das Jahr 2007 über, Zitat, Länder der Welt mit überflüssiger Bevölkerung enthielt. Definiert gemäß den oben skizzierten rein ökonomischen Kriterien. Als überflüssig gilt derjenige, dessen Arbeitskraft in den kapitalistischen Kreisläufen nicht profitabel genutzt werden kann. In dieser Statistik werden insgesamt 107 Staaten aufgeführt, in denen über 80% der Weltbevölkerung beheimatet sind. Alles in allem 5.470.982.000 Seelen. Bei einer, Zitat, biologisch zulässigen Bevölkerung von knapp 2 Milliarden. Wie diese Zahl berechnet worden ist, wird in dem Artikel verschwiegen. Die Überbevölkerung beträgt demnach gut 3,5 Milliarden Menschen. Einen besonders kräftigen Menschenüberschuss verzeichnen China mit 860 Millionen und Indien mit 938 Millionen Menschen. Sodass dort, folgt man der Argumentation der Zeitschrift, Menscheneinsparungen der ganz speziellen Art erforderlich werden dürften. Auffällig ist, dass in dieser Aufzählung der Überflüssigen weder Russen noch US-Amerikaner auftauchen. Denn überflüssig sind immer nur die anderen. So wie auch jene, die in passionierten Reden auf internationalen Kongressen eine freiwillige Beschränkung jedes Paares auf nur ein Kind fordern, selbst eifrig für Nachwuchs sorgen. Ted Turner hat 5, Bill Gates 3 Kinder. Entgegen den landläufigen Vermutungen sind die hochindustrialisierten, wohlhabenden Länder weiterhin die am dichtesten besiedelten. Monaco ist mit rund 15.000 Einwohnern pro Quadratkilometer weltweiter Spitzenreiter. Und dort darben, wie wir alle wissen, viele arme Flüchtlinge mitsamt ihrem zahlreichen Nachwuchs. Zwar führt unter den größeren Staaten Bangladesch die betreffende Liste an, doch dahinter folgen nur sogenannte entwickelte Länder, wie Taiwan mit 616 oder die Niederlande mit 488 Einwohnern pro Quadratkilometer, somit der überfüllteste Staat der Europäischen Union, die einen Durchschnitt von 117 Einwohnern aufweist, Afrika hingegen einen von 34,9 und Südamerika einen von nur 22,4. Selbst wenn alle Chinesen und alle Inder in die USA emigrieren würden, wäre dieses Land weniger dicht besiedelt als England. Und doch vernehmen wir selten hierzulande Warnrufe, die Niederlande oder England seien überbevölkert. Was ist der Unterschied zwischen uns und den anderen? Ganz einfach. Von den anderen gibt es zu viele, von uns kann es nicht genügend geben. Wie sieht es mit dem Energieverbrauch aus? 2/3 des Weltverbrauchs gehen auf das Konto der OECD-Staaten. Der gemeine Deutsche, Österreicher oder Schweizer verbraucht gut 5-mal mehr als der durchschnittliche Asiate und gut 10-mal mehr als der durchschnittliche Afrikaner. Das ökologische Argument, mit dem die notwendige Schrumpfung der Menschheit gerechtfertigt wird, fällt bei näherer Betrachtung in sich zusammen. Ein Subsistenz- oder Kleinbauer aus der dritten Welt lebt mitsamt seinen 8, 9 oder 10 Kindern um ein Vielfaches nachhaltiger als ein Großstädter einer der Metropolen des Nordens. Ginge es tatsächlich um ökologische Prioritäten, müsste man die Überflüssigen zuallererst unter den Wohlhabenden und dort unter den Superreichen ausfindig machen, von denen jeder Einzelne in etwa so viel wie eine afrikanische Kleinstadt verbraucht. Das reichste Prozent der US-Amerikaner etwa konsumiert so viel wie die 60 Millionen Ärmsten des Landes. So besehen sind die schwerreichen Einwohner des Westens die schlimmsten Parasiten. Sollte also eine Dezimierung unabwendbar sein, wäre es nach dem Gesetz des kleineren Übels eher angebracht, einige Vermögende zu opfern als Millionen von Armen. Aber das kommt nicht in Betracht, denn der weiße Mann hat sich, wie auch der reiche Mensch, seit je als besonders wertvoll begriffen, wertvoll auf jeden Fall als 1000 braune, gelbe oder schwarze Kreaturen. Und wer wird schon bestreiten wollen, dass es stets die anderen sind, die unseren Planeten zerstören? Es kann in diesem Zusammenhang nur 2 logische und konsequente Positionen geben. Entweder ist es genug für alle da und wir können mit dem globalen Wachstum weitermachen wie bisher, bis eines Tages alle Länder der Welt unseren Lebensstandard samt unserem Verbrauch erreicht haben. Oder die Ressourcen sind begrenzt und das Wachstum wird gegen eine Decke stoßen, woraus folgt, dass wir unseren Wohlstand reduzieren müssen, um den anderen wenigstens das Recht auf Nahrung und ein würdevolles Leben zu garantieren. Jede andere Haltung impliziert, dass es wertvolles und unwertes Leben gibt. Mensch und Müll. Beginnt mit einem Zitat von William James. Wenn sich jemand zu uns umdrehte, wenn wir den Raum betreten, wenn niemand antwortete, wenn wir sprechen, wenn niemand wahrnehme, was wir tun, wenn wir von allen geschnitten und als nicht existierend behandelt würden, dann würde eine derartige Wut und ohnmächtige Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im Vergleich dazu die grausamste körperliche Qual eine Erlösung wäre. Da abgesehen von einigen Stämmen in Papua-Neuguinea und entlang des Amazonas alle Menschen auf Erden den globalen Märkten ausgesetzt und somit vom Geld abhängig sind und alles, was sie umgibt und was sie herstellen, quantifiziert und kommerzialisiert worden ist, gibt es nur noch 2 bestimmende Realitäten, Markt und Müll. Ersterer funktioniert gottgleich, ergo gütig und gnädig. Letzterer türmt sich auf, wird vergraben, verbrannt oder exportiert, Hauptsache aus den Augen geschafft. Die semantische Verbindung zwischen Markt und Müll ist Dumping. Ein Begriff, der im Englischen das Abladen von Müll bedeutet, als neudeutsches Wort hingegen die Entwertung einer Ware, um sie auf dem Massenmarkt zugunsten eines zukünftigen Gewinns durchzusetzen. Manche Menschen sind in diesem System schon Müll. Irgendwann mal weiß man nicht, wohin damit. Je mehr Menschen, desto mehr Müll, also auch Menschenmüll. Je länger wir uns den Zwängen einer frenetischen Wachstumsideologie beugen, die weltweit zu einer blühenden Konjunktur sozialer Ungerechtigkeit führt, desto mehr werden die Grenzen zwischen Mensch und Müll verwischt. In vielen Teilen der Welt ist dies schmerzhaft gegenwärtig. Zum Beispiel bei jenen Roma, die in Bulgarien auf den Müllkippen leben. Da die Roma-Gesellschaft ein uraltes Kastenwesen aufrechterhält, heißt diese Gruppe Dalle, abgeleitet von dem indischen Begriff für unberührbare Dalit. Fast alles, was die Dalle umgibt, stammt aus dem Müll. Ihre Behausungen sind Baracken aus aufgesammelten Bruchstücken, Planen und Planken und Pappe. Die Kinder spielen mit Puppen, deren Augen herausgefallen sind, als Spiegel, die in Glas scherben. Zu Feiertagen beträufeln sich die Frauen mit Parfüm aus fast leeren Flakons, die sie inmitten des Unrats gefunden haben. Die Menschen in der bulgarischen Provinz sind zu arm, um Nahrungsmittel wegzuwerfen. So müssen die Dalle das wenige Geld, das sie für zusammengetragenes Altglas erhalten, für Essen ausgeben. Eine letzte fragile Verbindung zur Welt der Märkte. Auch bei uns stecken viele Menschen im Treibsand zwischen Erfolg und Überflüssigkeit fest. Sie kämpfen darum, nützlich zu bleiben, wesentlich zu werden, im Wettbewerb zu bestehen, den drohenden Absturz in die soziale Irrelevanz und materielle Unterversorgung zu vermeiden. Es geht um alles. To become redundant lautet auf Englisch die gängige Bezeichnung für den Verlust des Arbeitsplatzes. Die wortwörtliche Übersetzung bedeutet überflüssig werden. Allein die funktionale Flexibilität, die zunehmend eingefordert und immer öfter unter Beweis gestellt werden muss, steht zwischen dem Einzelnen und der Schutthalde. Und wer einmal in der Müllgrube gelandet ist, der entkommt ihr nur schwer wieder. An diese endgültige Verurteilung erinnern uns täglich die Obdachlosen, an jeder von ihnen ein ungepflegtes, übelriechendes Memento Mori. Folgerichtig werden die sogenannten Tafeln, jene karitativen Einrichtungen in Deutschland und Österreich, die wie süß-saure Pilze aus dem Nährboden der sozialen Erniedrigung schießen, mit Nahrungsmitteln bestückt, die von den Supermarktketten wegen abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatums entsorgt werden müssen. Den Armen wird gnädigerweise das zum Fraß vorgeworfen, was vom reich gedeckten Buffet des Supermarktes hinabfällt. Wie sie selbst ist dieses Essen zwar noch nicht unbrauchbar, aber im Prozess des Verderbens begriffen. Ich habe übrigens bei einer Veranstaltung auf Schloss Goldegg einen jungen Mann kennengelernt, der dieser Dumpster-Diving-Bewegung angehört. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Das sind Menschen, die in den riesigen Mülltonnen vor den Supermärkten nach noch brauchbaren Nahrungsmitteln suchen, sie rausholen, damit kochen und das Gekochte dann entweder selber essen oder verschenken, die auch im Sinne eines surrealistischen Protests dann auch Kochkurse in Dumpster Diving machen. Und er hat mir was sehr Interessantes und besonders Zynisches erzählt, dass nämlich die Supermarktketten, nachdem sie das erfahren haben, jetzt dazu übergegangen sind, entweder mit einem hochgradig sicheren Schloss, das zu verschließen, oder aber die Nahrungsmittel mit irgendwelchen Chemikalien zu vernichten, damit sie nicht herausgeholt werden können von den Dumpster-Divern. Mehr als 1 Million Menschen sind in Deutschland allein von den wöchentlichen Essensgaben der Tafeln abhängig. Eine erstaunliche Zahl, wenn man bedenkt, dass die erste Tafel vor gerade einmal 20 Jahren gegründet wurde. Auf langen Reihen von Biertischen liegen Kartons mit Nahrungsmitteln, deren Ablaufdatum vor kurzem überschritten wurde, die aber noch nicht zum Himmel stinken. Der gesunde, wohlgeformte Apfel, der es geschafft hat, bei den Qualitätskontrollen der Großeinkäufer zu bestehen, im Aussehen versteht sich, nicht im Geschmack, wird zunächst zahlungsfähigen Kunden angeboten. Wenn diese ihn verschmähen, erhält er eine zweite Chance als Almosen. Und wenn er auch als solches versagt, wird er entsorgt. Die Bezeichnung Almosen stimmt nicht ganz. Denn manche Tafeln verlangen die Zahlung eines symbolischen Euros. Angeblich, um dem Essen seinen Wert nicht zu nehmen. Im Spätkapitalismus verteidigt schon ein einzelner Euro die heilige Wertigkeit. Das Kostenlose hingegen ist prinzipiell entwertet. Der Selbstwert der Bedürftigen wird weitaus weniger bedacht. Sie müssen einen Armutsausweis vorlegen, als Beweis, dass sie mit Hartz IV oder Rente nicht überleben können. Zudem sind etwa 1,5 Millionen arbeitende Bundesbürger sogenannte Aufstocker, können also von ihrem Lohn nicht überleben, manche von ihnen selbst als Vollzeitjobber nicht. Kann das System die Überflüssigkeit eines Menschen überhaupt klarer signalisieren? Sie müssen Schlange stehen, um Brosamen zu erhalten. Wie ist das mit der laut Grundgesetz zu schützenden Würde des Menschen vereinbar? Wer es gewohnt ist, durch die einladend ausgeleuchteten Hallen des Überangebots zu flanieren, wird mit den Tafeln keine Bekanntschaft gemacht haben, wird vielleicht nicht einmal von ihrer Existenz wissen. Die Unentbehrlichen und die Überflüssigen begegnen sich in unserer Gesellschaft so gut wie nie. Zu den Mülldeponien führen zwar planierte Straßen, aber diese werden nur von den Lastwagen der Müllabfuhr und jenen Wassertankwagen befahren, die das leicht entflammbare Areal an manchen Orten täglich abspritzen müssen. In Anführungszeichen normale Bürger verirren sich nicht in diese Gegend. Der Großstädter umfährt gekonnt die Ghettos und Problemzonen. Er hat die Topografien der Sicherheit verinnerlicht. Wer am Rande des Mülls existiert, wird so gut wie nicht wahrgenommen. Vielleicht ist es an der Zeit, die Kategorie der Unberührbaren auch für unsere Gesellschaft einzuführen. Es ist schwer, präzise Zahlen über das Anwachsen des Prekariats zu recherchieren, weil Arbeitsmarktzahlen und volkswirtschaftliche Statistiken just solche Erkenntnisse zu verschleiern suchen. Laut Erhebungen der Wissenschaftler Klaus Dürre und Frank Deppe von der Universität Jena umfasst es in Japan und Deutschland inzwischen ein Drittel aller Werktätigen. Länder, die vor nicht allzu langer Zeit international bewundert wurden für die langfristigen und verlässlichen Beziehungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern. In Südkorea und Spanien umfasst es mehr als die Hälfte. Weltweit machen Kernbelegschaften nur noch 20% aller Arbeitskräfte aus. Da die Illegalen nicht registriert und somit für kein Amt und keinen Soziologen dieser Welt erfassbar sind, liegt die Dunkelziffer mit Sicherheit höher. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, denn sie ist politisch gewollt. Laut dem jüngst veröffentlichten Programm der konservativen spanischen Regierung zum Kampf gegen die grassierende Jugendarbeitslosigkeit, mehr als 50%, soll viel Geld investiert werden, um junge Menschen zu Unternehmern heranzuziehen. Der kleine, selbstständige, sich selbst ausbeutende und völlig auf sich allein gestellte Dienstleister ist der künftige Held der Arbeit. Er belastet die Bilanzen nicht und schmälert auch nicht die Profite. Er bedarf keiner sozialen Netze, keiner Absicherung. Er ist ein Drahtseilartist, der beim Absturz nur noch in einen Leichensack gesteckt und beseitigt werden muss. Kein Wunder, dass mit dem Anwachsen des Prekariats auch die Zahl der Selbstmorde steigt, eine Folge des massenhaften Abstiegs in die endgültige Überflüssigkeit. Wenn die Gesellschaft einem Menschen vermittelt, dass er nicht mehr gebraucht wird, es sei denn, es handelt sich um einen reichen Privatier, stellt dieser seine eigene Existenz grundsätzlich in Frage. Die Überflüssigen sind keineswegs überflüssig, lässt man den herrschenden Arbeitsbegriff unserer Zeit außer Acht. Sie pflegen einen gebrechlichen Vater, einen dementen Partner, sie widmen sich als alleinerziehende Mütter ihren Kindern. Sie helfen in der Nachbarschaft aus, sie engagieren sich, sie beschenken ihre Verwandten mit Selbstgestrickten, um nur einige beliebige Beispiele zu nennen. Wer seinem behinderten Sohn einen Filterkaffee zubereitet, gilt als Null. Wer seinem Chef einen Espresso serviert, als Assistent. Die nicht kommerzielle Fürsorge wird missachtet, gerät ins soziale Abseits. Organisationen wie die Caritas führen inzwischen den allergrößten Teil ihrer Tätigkeit als Dienstleister aus. Vom Karitativen allein lässt es sich nur noch schwer leben. Wie kann ein Leben wertlos und gleichzeitig Träger universeller Menschenrechte sein? Um dieses moderne Paradox zu erklären, bedient sich der italienische Philosoph Giorgio Agamben des Rückgriffs auf eine Figur aus dem römischen Recht, des Homo Sacer, der ungestraft getötet, aber nicht geopfert werden durfte. Er befand sich außerhalb des Rechtssystems, weder geschützt durch Norm noch durch religiöse Gebote. Er befand sich also außerhalb menschlichen wie göttlichen Rechts. Als Geächteter oder Gesetzloser ausgegrenzt zu werden, war in den zwei Jahrtausenden seitdem das Schicksal jener, die sich in das herrschende System nicht fügen wollten oder konnten. Im Mittelalter wurde die Tötung eines Geächteten nicht sanktioniert. Im Gegenteil, oft wurde sie belohnt. Um diese Aussonderung innerhalb eines herrschenden Dogmas zu rechtfertigen, das von der gottgegebenen Würde des Einzelnen ausgeht, musste der menschliche Wert des Betroffenen negiert werden. Das deutsche Wort vogelfrei, seit dem 16. Jahrhundert in Gebrauch, deutet es semantisch an. Ein Vogel gehört demjenigen, der ihn fängt. Er darf ihn rupfen oder essen, halten oder freisetzen. Manchmal galt der Gesetzlose rechtlich als verstorben, seine Frau als Witwe, seine Kinder als Waisen, mit entsprechenden Folgen für das Hab und Gut der Familie. Die Zerstörung oder Konfiszierung seines Eigentums waren die logischen Folgen dieses rechtlichen Todes, der in einigen Aspekten der Lage der Stigmatisierten in unserer Zeit entspricht, die sich allerdings durch ihre missliche soziale Lage quasi selbst enteignet haben. Die Folge ist der konsumbürgerliche Scheintod. Geächtet, gar wertlos waren jahrhundertelang auch jene, die draußen vor der Festung der Zivilisation hausten. Der Begriff Rechtsordnung beinhaltet auch eine Welt jenseits des Regulierten, deutet auf einen bedrohlichen Wildwuchs, der von der Zivilisation bezwungen werden muss. Gerodet, geordnet, desinfiziert, um sich gegen jene zu schützen, die das Chaos in sich tragen, wie einen tödlichen Bacillus, früher die Eingeborenen und die Barbaren, heute etwa die Flüchtlinge. Exterminate all the brutes, rottet die Bestien alle aus, schreibt der an seinem zivilisatorischen Auftrag verrückt gewordene Kurz als letzten Eintrag in sein Notizbuch. In ihrer eurozentrischen Verblendung haben unzählige Literaturwissenschaftler Joseph Conrads Herz der Finsternis auf das barbarische Afrika bezogen und nicht auf das genozidale Europa, das sich aufgemacht hat, ausgestattet mit Größenwahn und überlegener Technik, den Dschungel niederzubrennen, mit Hecken zu bepflanzen und in der Folge alles Ungeziefer zu vertilgen. Die vogelfreien Barbaren waren schlimmer als überflüssig. Sie standen dem gottgenehmen Fortschritt im Weg, sie waren antiquiert und anachronistisch. Insofern hat man ihnen den Gefallen der Vernichtung getan, indem man sie aus ihrer zwar unverschuldeten, aber unkorrigierbaren Unzeitgemäßheit befreit hat. Dieser Prozess ist fast abgeschlossen. Der heutige Homo Sapiens ist der gefallene Konsument. Alles ist verzeihlich, nicht aber der Konsumverzicht. Dieser unterwandert das kapitalistische System in ähnlicher Drastik wie der Hungerstreik eines Häftlings das Gefängnissystem, weswegen letzterer im Regelfall zwangsernährt werden muss. Der Konsumlose trägt, wie auch der ehemalige Häftling, ein Stigma. Besonders evident natürlich bei jenen, die von der Müllhalde leben. Weil sie nichts außer unseren Abfall konsumieren, sind sie endgültig entwertet. Der in Anführungszeichen gesunde Bürger kauft Neuware ein, der ledierte Bürger frequentiert die Secondhand-Läden, wer aber nur die Müllkippe als Konsumtempel kennt, der kann, das leuchtet bestimmt jeden ein, kein vollwertiger Mensch sein. Er ist ein Kollateralschaden des Konsumzwangs. Die Bewohner unserer Großstädte sind an jedem Tag ihres Lebens tausenden Werbebotschaften ausgesetzt. Das habe ich übrigens erfahren, als ich vor 2 Jahren bei einer Lesung, nach der Lesung angesprochen wurde in Hamburg von einem sehr smarten jungen Mann, der sich dann als Werbefachmann vorstellte. Und der sagte: Herr Trojanow, wissen Sie eigentlich, wie viele Werbebotschaften ein Großstädter täglich ausgesetzt ist bei uns? Und ich habe geschätzt, weiß nicht, was Sie schätzen würden, ich habe 200 bis 300 geschätzt. Er grinste so, wie nur jene grinsen, die es besser wissen. Und er sagte 2.000 bis 3.000. Und ich habe es ihm nicht geglaubt. Das war so wie in meiner Kindheit, dass mein Vater mir sagte, es gibt Millionen von Sternen. Ich habe begonnen zu zählen. Damals die Sterne, vor kurzem die Werbebotschaften, bin rausgegangen am nächsten Morgen und hatte schon nach einer Stunde 300 beisammen. Und ich habe es ihm dann geglaubt. Interessant ist natürlich, dass die meisten unbewusst wahrgenommen werden. Man kann sich somit kaum gegen sie schützen. Mit suggestiven Einflüsterungen und dominanten Feuerwerken wird uns eingetrichtert, dass wir etwas, von dem wir gestern nichts wussten, unbedingt benötigten. Dass unser Leben ohne dieses Etwas unvollständig sei. Also beheben wir sofort den Mangel und ahnen bereits an der Kasse, wie viele andere Lücken noch zu schließen sein werden. Shopping ist ein Hamsterrad, in dem sich unsere Lebenslust austoben soll. Kein Platz ohne Markt, keine Fußgängerzone ohne Stände, kein Gerüst vor prominenten Gebäuden ohne Reklametafeln. Und dass die Rasenflächen in unseren Parks noch frei genutzt werden können, wird mancherorts schon in Frage gestellt. Wie neulich von privaten Sicherheitskräften in dem barocken Wiener Augarten, der immerhin seit 1775 öffentlich zugänglich ist. Denn zur Aufklärung gehörte die Befreiung des öffentlichen Raums von aristokratischer Eigennutzung. Als Kaiser Joseph II. Daraufhin mit dem Unmut der Adligen konfrontiert war, die sich beschwerten, sie könnten nirgendwo mehr entre eux sein, erwiderte er: Wenn ich unter meinesgleichen verkehren wollte, müsste ich den ganzen Tag durch die Kapuzinergruft spazieren. Nirgendwo ist die kommerzielle Okkupation des öffentlichen Raums so sichtbar wie auf Flughäfen. Können Sie sich noch an Terminals erinnern, deren vorrangige Aufgabe es war, den Abflug zu ermöglichen? Heute bezahlen wir unseren Reisewunsch mit einem Konsumroutenlauf. Der frei begehbare Raum ist zu einem engen Korridor geschrumpft, von den allgegenwärtigen Duty-Free-Shops in die Enge getrieben, vielerorts sogar abgeschafft worden. Die Pläne für den neuen Flughafen Berlin-Schönefeld, bezahlt mit Steuergeldern von astronomischer Höhe, die von Woche zu Woche astronomischer werden, sehen vor, dass die Passagiere nach der Sicherheitskontrolle eine Einkaufszone durchschreiten müssen, bevor sie zu den Abfluggates gelangen. Ein anderer Zugang ist nicht vorgesehen. Alle Wege führen durch ein zollfreies Dorado. Und weil sich die Konsumtempel ausbreiten, entschwinden die Fürsorgestationen in die verwirrenden Tiefen des Unterbaus. Vor einigen Jahren dauerte es eine gute halbe Stunde, bis ich im brandneuen Terminal 5 von London Heathrow das Büro fand, so gut versteckt, dass mehrere Angestellte von British Airways mir keine nützliche Auskunft geben konnten, indem ich meine allein anreisende minderjährige Tochter abholen konnte. Wir haben uns schon oft beschwert, sagte eine der Mitarbeiterinnen, aber gegen die Duty-Free-Läden kommen wir nicht an. Dort kauft der selbstoptimierte, exemplarischer Typus des neuen Menschen Deodorants und Parfüms ein, um seinen schweißtreibenden Versuch, konkurrenzfähig zu bleiben, olfaktorisch zu neutralisieren. Beim Kampf um die eigene Konsumbefähigung sollte man eine bella figura abgeben. In Wirklichkeit sind die Selbstoptimierungsprogramme, denen sich immer mehr Menschen unterwerfen, individuelle Wiederaufbereitungsanlagen, die zum Himmel stinken. Können Sie noch mithalten? Sind Sie gut genug? Wenn jeder Zweite hier entlassen werden soll, zu welcher Hälfte werden Sie gehören? Sehen Sie sich eher als Loser oder als Winner? In dem Maß, in dem der Mensch zur Ressource wird, über welche die Arbeitsagenturen nach Belieben verfügen können, wird der Einzelne gezwungen, seinen Geist und Körper fortwährend zu optimieren. Gewohnt, vom Computer regelmäßig über die neuesten Versionen seiner Software oder seiner Apps informiert zu werden, samt den Angaben über behobene Fehlerquellen und gesteigerte Leistungsmöglichkeiten, akzeptiert ein Mitläufer, der Ambitionen zum Überflieger hat, die Notwendigkeit, seinen Körper und seinen Geist selbst abzugraden. Da ihm suggeriert wird, dass man alles regulieren kann, indem man es in Module zerlegt, analysiert und adaptiert, verbessert er sich selbst mit 12 Schritten oder anhand von 48 Gesetzen oder auf 7 Wegen oder in 64 Positionen. Die Messbarkeit der eigenen Fähigkeiten und ihres Steigerungspotenzials ist die entscheidende Grundannahme. Der Selbstoptimierer trägt einen Sensor am Handgelenk, der ihm mitteilt, wie nahe er seinem selbstgesteckten Ziel schon gekommen ist. Denn es existiert nur, was gemessen werden kann. Die Datenbank ist sein Beichtstuhl, der Dienst an der Technik sein tägliches Gebet. Er tauscht seine Daten mit Millionen anderer User im Internet aus, auf Webseiten, die ihm administrative Hilfestellung leisten, indem sie die reale Konkurrenz des Arbeitslebens abbilden. Wie viele Energiepunkte haben Sie heute gesammelt? Wie viele Kilometer sind Sie schon gelaufen? Hat sich Ihr BMI seit letzter Woche verändert? Wenn der Selbstoptimierer von inneren Werten spricht, meint er seine Blutwerte. Er behandelt seinen Körper wie eine Maschine. In einer Welt, in der Arbeit zunehmend durch Automatisierung bestimmt wird, versucht sich der Mensch der funktionalen Zuverlässigkeit einer Maschine anzunähern. Er bildet sich ein, er könnte perfekt werden oder den Tod überlisten. Berühmte Selbstoptimierer wie Timothy Ferris oder Ray Kurzweil schlucken täglich eine halbe Apotheke an Nahrungsergänzungsmitteln und durchleuchten regelmäßig ihren Körper mit wissenschaftlicher Präzision, um das Altern so lange aufzuhalten, bis der Tod heilbar geworden ist. Der Selbstoptimierer ist ein heteronomes Wesen mit einem vermeintlich autonomen Trainingsprogramm. Er verwechselt Schönheit mit Makellosigkeit. Er will das Leben nicht genießen, sondern als Gewinner auf der Bühne übrig bleiben. Müssen Sie sich für das nächste Motto den wienerischen Akzent vorstellen, den ich leider nicht nachmachen kann. Gehen wir halt ein bisschen unter, mit Ching Ching in Viererreihen, immer lustig, fesch und munter, gar so arg kann's ja nicht sein. Liebend gerne gehen wir als Menschheit unter. Mit einem Bierchen in der Hand vor dem Fernseher, den Mund voller Popcorn im Multiplex. The Book of Eli, I Am Legend, 2012, Doomsday, The Road, 28 Weeks Later. So eine zufällige und höchst unvollständige Auswahl der vielen Filme aus den letzten Jahren, die uns apokalyptischen Kitzel garantieren. Im Fernsehen taumeln Zombies im Wochentakt. Die Serie The Walking Dead gehört zu den erfolgreichsten der letzten Zeit, von Publikum und Kritik hochgelobt. Und die eigenen Kinder lesen sich durch eine kandierte dystopische Albtraumtrilogie namens Tribute von Panem. Endzeitvisionen sind schwer en vogue. Wieso eigentlich? Wieso beglückt uns das mediale Aussterben unserer Spezies, die Verödung des Planeten, die auf die Spitze getriebene Brutalität unserer Zivilisation? Wieso entfliehen wir unserem Alltag in den Weltuntergang? Vielleicht, weil die katastrophalen Entwicklungen, die in den Filmen und Büchern zur finalen Explosion gelangen, schon im Gange sind. Unsere nachvollziehbaren und begründeten Ängste erfahren also im Kino ersatzweise Bestätigung. Für diese Vermutung spricht, dass bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts ein nuklearer Krieg meist Auslöser der filmischen Katastrophe war, entsprechend den damals vorherrschenden Befürchtungen. Seitdem haben Klimaumwälzungen und Epidemien den atomaren Erstschlag ersetzt. Da der kommerzielle Erfolg von Filmen von Teenagern und jungen Erwachsenen bestimmt wird und sich diese nach meiner zugegebenermaßen begrenzten Erfahrung eher Sorgen um ihre persönliche als um die planetare Zukunft machen, funktionieren die Dystopien und Apokalypsen vielleicht eher als negativ, vor dem die Belastungen und Herausforderungen der eigenen Existenz ein wenig verblassen. Wer in Zeiten erhöhter Unsicherheit und zunehmenden Konkurrenzdrucks lebt, wer nicht weiß, ob er in dieser Gesellschaft ein würdiges Auskommen findet, ob er gebraucht wird, der lässt sich trösten von der grotesken Überzeichnung seiner Verunsicherung. Der Horror und das Chaos auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm versöhnen uns mit der Dystopie Leid der Gegenwart. In diesem Sinne erfüllen Endzeitfilme eine ähnliche Rolle wie seit längerem schon die Obdachlosen, die den braven Bürgern und Bürgerinnen täglich vor Augen führen, wie tief sie stürzen könnten, wenn sie nicht aufpassen, nicht spuren, nicht schuften. Erstens kann uns eh nichts geschehen. Zweitens ist das Untergehen das Einzige, was der kleine Mann heutzutage sich noch leisten kann. Der Untergang ist uns nicht nur recht und billig, sondern auch Beruhigung, so weit, so erschreckend. Bedenklich ist eine weitere zeitgeistige Komponente unserer apokalyptischen Gier, die Entmenschlichung der anderen. In Zeiten liberaler Gesinnung und politischer Korrektheit ist die Dämonisierung und Ausrottung von Fremden in mehr oder weniger realistischen Filmen kaum noch opportun. Weswegen ein Filmemacher wie Quentin Tarantino auf Nazis, Vampire und Sklavenjäger zurückgreifen muss, um seine Gewaltorgien für das Publikum akzeptabel umsetzen zu können. Nach dem Untergang formiert sich unsere Menschlichkeit neu. Die Serie The Walking Dead führt exemplarisch vor, wie nach einer Katastrophe, die die meisten Menschen ausgerottet hat, alle humanitären Hüllen fallen. Zu Beginn der Serie versuchen die wenigen Überlebenden, vor den vielzähligen Zombies zu fliehen. Denn die Erinnerung an eine gemeinsame Zeit als Menschen ist noch gegenwärtig. Doch im Laufe der Folgen verblasst diese Sentimentalität. Und es geht nur noch darum, die gefährlichen, aber auch überflüssigen Scheinlebenden möglichst effizient zu vernichten. Bemerkenswert ist das Aussehen dieser Zombies, die Noma-Kranken ähneln, also jenen Unterernährten, deren Gesicht von Mikroorganismen zerfressen wird, die das eigene, extrem geschwächte Immunsystem nicht mehr abwehren kann. Bei Zombies wie auch bei Noma-Kranken sind Lippen und Wangen verschwunden, die Augen hängen herab, weil sich die Gesichtsknochen auflösen. Das Gesicht ist so sehr entstellt, dass wir den einstigen Menschen kaum mehr erkennen können. Auf Entstellung folgt Ausgrenzung. Was einmal leicht zu heilen gewesen wäre, bei Noma-Kranken würde die Behandlung im frühen Stadion nur 2 bis 3 Euro erfordern, ist irreversibel geworden. Das Opfer wird nun zum Feind der Gesunden. Je stärker die Gruppe der Vollwertigen umzingelt wird, desto radikaler stellt sich die Frage der Selbstverteidigung, bis hin zu der Überlegung, ob es gerechtfertigt ist, auch einen der verbliebenen Mitmenschen zu töten, wenn er zu einer Gefahr für die Gruppe werden könnte. Und natürlich sind die Zombies so überzeichnet, dass der Zombie in jedem von uns im Vergleich harmlos wirkt. Bei einer Google-Suche zum Stichwort Noma beziehen sich die ersten 100 Hits auf das angeblich weltbeste Restaurant dieses Namens in Kopenhagen. Da das Google-Ranking Ausdruck einer globalen virtuellen Aufmerksamkeit ist, erhält man bei jeder Suche einen Spiegel der Prioritäten und Interessen innerhalb der eher wohlhabenden und gebildeten Schichten, die das Ranking dominieren. Erweitert man seine Suchanfrage um Hunger, wird man in 2 untereinander aufgeführten Links zunächst zu dem benannten Noma-Restaurant und darunter zu Ethiopia Aid, einer Hilfsorganisation, geleitet. Das Foto eines halbseitig zerfressenen Mädchengesichts ist nur 2 Klicks entfernt von dem Bild eines elegant komponierten Gerichts aus Kastanie und Roggen in Walnuss-Buttersoße. Das Schicksal der Ausgegrenzten entzieht sich der Aufmerksamkeit, geschweige denn der Empathie der Nützlichen und Gesunden. In allen Folgen von The Walking Dead wird der existenzielle Antagonismus zwischen Zombies und Lebenden nie in Frage gestellt. Die Weltbank, laut Satzung dem Kampf gegen die Armut verpflichtet, normalerweise kommen hier mehr Lacher, aber gut, erwähnt in ihrem Bericht The Burden of Disease die Krankheit Noma kein einziges Mal. Es sterben also jährlich hunderttausende Kinder an einer nicht existenten Krankheit. Oder anders gesagt, Unterernährung ist keine Krankheit. Denn nicht ansteckende Krankheiten können uns nicht bedrohen, uns Gesunden. Die Kranken sehr wohl schon, wie wir in The Walking Dead erfahren. Als Zuschauer werden wir zu Komplizen eines Kampfes um Leben oder Tod und reagieren schließlich mit Erleichterung und gar Befriedigung darauf, dass den Zombies der Kopf weggeblasen wird. Irgendwann einmal haben wir die Prämisse der Erzählung verinnerlicht. Die Unmenschlichen zwingen uns, gelegentlich Unmenschliches zu tun, wie etwa einen Zombie aufzuschneiden, um herauszufinden, was er kurz zuvor verspeist hat. Dieses Prinzip ist natürlich alles andere als neu. Es dominiert die Selbstrechtfertigung aller kolonialen und imperialen Aggressionen. Und wer glaubt, dass ich übertreibe, dem erzähle ich ein Beispiel aus jüngster Zeit. Die Organisation, die in der EU für die sogenannte Flüchtlingsabwehr, an sich schon ein grausiges Wort, zuständig ist, die Organisation heißt Frontex, die betreibt inzwischen sogenannte Auffanglager in Ländern wie Mauretanien, um die Flüchtlinge daran zu hindern, sich selbst zu schaden, indem sie fliehen. Also es wird als humanitärer Akt, das Einsperren von Menschen dort in grausigen Zuständen wird als humanitärer Akt verkauft, weil man diese Menschen natürlich unbedingt retten will, davor, dass sie im Mittelmeer ertrinken, während wir zuschauen. Nur werden diese im apokalyptischen Film in die Zukunft gerichtet. Es herrscht Knappheit vor in dieser Zukunft. Es ist nicht mehr genug für alle da. Die Horden sind inzwischen überall. Weil wir die Wildnis nicht mehr zivilisieren können, bleibt uns nichts anderes übrig, als die Nischen des vertrauten Lebens zu verteidigen. Mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Nicht die Moral des Helden ändert sich, wie im klassischen Drama seit der Antike, sondern die Moral des Zuschauers, der Einsicht in die Notwendigkeit erlangt, dass die ekligen, alles bedrohenden Opfer des Untergangs massakriert werden müssen. Es gilt nur noch die Devise, rette sich, wer kann. Drum gehen wir halt ein bisschen unter, es ist riskant, aber fein. Das war das Gedicht Weltuntergang von dem wunderbaren Wiener Autor Jura Seufer, der leider in sehr frühen Jahren gestorben ist. In diesem Sinn sind die Unterhaltungsfilme der Weltuntergangsindustrie. Es gibt übrigens im Moment drei florierende Industrien. Das meine ich ganz ernst, die Sicherheitsindustrie. Die hat Wachstumsraten von 70% im Moment. Die Wohlstandsverteidigungsindustrie. Und die Weltuntergangsindustrie. Und wenn man sich die drei Industrien als die florierendsten unserer Zeit anschaut, dann hat man, finde ich, auch ein ziemlich gutes Porträt der gegenwärtigen Entwicklung. Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer Unterteilung der Erdbevölkerung in brutale und ewige, wie sie der Genre-Klassiker Sardos vornimmt, der im Jahre 2293 spielt. In diesem Film vegetieren die Brutalen dahin in einer verwüsteten Landschaft, gepeinigt von Krankheit und Hunger, die sehr der Sachelzone ähnelt, gejagt und versklavt von Schergen, die dem Gott Sardos dienen. Die unsterblichen Ewigen hingegen leben in einem paradiesisch anmutenden Idyll namens Vortex, geschützt durch eine unsichtbare Wand vor dem Brutalen. Dort führen die Ewigen ein luxuriöses Leben, das durch einen allmächtigen Computer reguliert wird. Und das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, wieso die Filmmacher dachten, dass es bis zum Jahre 2293 dauert. Da haben sie sich irgendwie ziemlich verschätzt. So, das letzte Kapitel heißt Auswege. Das will ich aber nicht vorlesen aus total egoistischen Gründen. Nämlich in der Hoffnung, dass Sie vor lauter Neugierde das Buch kaufen. Aber ich lese nur das Motto vor, weil es ein sehr schönes Motto ist, von einem sehr empfehlenswerten Buch, nämlich von dem Unsichtbaren Komitee. Das ist ein anonymes, radikales Komitee aus Frankreich. Das Buch heißt Der kommende Aufstand und das Zitat lautet: Es ist nicht die Ökonomie, die in der Krise ist, die Ökonomie ist die Krise. Es ist nicht die Arbeit, die fehlt, es ist die Arbeit, die überflüssig ist. Nach reiflicher Überlegung ist es nicht die Krise, sondern das Wachstum, das uns deprimiert.
Danke. Dankeschön. Gut.
Sie.
Mit der Zeit wird es immer besser.
Hm? Oder kann man es vielleicht noch ein bisschen heller machen im Saal?
Vielleicht ein kleines bisschen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir haben mit Herrn Trojanow besprochen, dass die nachfolgende Diskussion vor allem Ihnen Gelegenheit bieten soll, Fragen an Herrn Trojanow zu stellen. Ich werde die Moderation daher im Wesentlichen darauf beschränken, Sie einigermaßen geordnet zu Wort kommen zu lassen, so denn überhaupt Bedarf bestehen sollte, aber davon gehe ich aus. Zu Beginn möchte ich aber doch noch kurz einige Fragen zu der Aktion, die Herr Trojanow gemeinsam mit Juli C. initiiert hat, nämlich den Aufruf zur Verteidigung der Demokratie im digitalen Zeitalter, der in Zeitungen in 32, glaube ich, Ländern erschienen ist und der von über 500 Schriftstellern und Schriftstellerinnen sowie einigen Nobelpreisträgern unterstützt wurde und den ich für außerordentlich wichtig halte. Herr Trojanow, können Sie etwas über das Anliegen dieses Aufrufes erzählen?
Ja, dieser Aufruf hat eine Vorgeschichte. Ich habe im Jahre 2009 mit Juli C. ein Buch verfasst, das hieß Angriff auf die Freiheit, wurde ja vorhin erwähnt. Das Interessante war, 2009 ist erst 4 Jahre her, also nicht so lange. Wir erinnern uns alle an 2009. Und wir wurden als Hysteriker, Übertreiber, Paranoid und so weiter teilweise beschimpft. Jetzt, 4 Jahre später, müsste der Vorwurf lauten, wir haben untertrieben. Aber so sehr hat sich natürlich sowohl die technologische Entwicklung inzwischen verändert, als auch natürlich unsere Kenntnis dieser Überwachung, vor allem dank Edward Snowden, dem man nicht oft genug danken kann. Und wir haben uns natürlich gefragt, nachdem sowohl in Österreich als auch in Deutschland die Politik darauf ja in einer geradezu unfassbaren Weise nicht reagiert und wenn überhaupt dann mit irgendwelchen rhetorischen Floskeln. Wir haben uns gefragt, was kann man als Schriftsteller bewirken? Und der erste Schritt war im Juni ein offener Brief an Angela Merkel, der auch von vielen namhaften, aber damals nur deutschsprachigen Autoren unterzeichnet wurde. Und dieser Brief blieb ohne irgendeine Antwort. Nach so einem Misserfolg haben wir uns gedacht, wir müssen sozusagen die Sache steigern und sind auf die Idee gekommen, es muss, nachdem das Problem ja nur global gelöst werden kann, also das Problem des Datenschutzes und der Massenüberwachung, kann natürlich keine nationale Lösung finden, wird aber in einer abstrusen Weise in der Politik national argumentiert. Es kommen so Sätze wie, deutsche Gesetze sind nicht verletzt worden. Es wird auch teilweise in einer technologisch so ignoranten Weise argumentiert, dass man wirklich nicht weiß, ob die Zuständigen jetzt völlige Idioten sind oder ob sie uns für Idioten halten. Ein Beispiel, das ist in der Presse untergegangen, der BND hat auch die Erlaubnis bekommen, bei den 16 größten deutschsprachigen Providern die E-Mails abzuzapfen. Und als dann darauf hingewiesen wurde, dass der BND nicht deutsche Staatsbürger überwachen darf, hat der BND dann geantwortet, naja, alle E-Mails mit dem Kürzel am Ende DE werden ausgesondert. Worauf ich fast einen offenen Brief an den BND schreiben wollte, ob er denn schon mal gehört hätte von dem Kürzel net oder org oder com. Und wenn nicht, es gibt doch bestimmt so ein Buch Einführung ins Internet, oder das hätte ich dann denen geschickt. Aber auf diesem Niveau ist die öffentliche Diskussion. Das heißt, ich glaube, für uns galt es, zwei Sachen zu bewerkstelligen. Das eine ist aufzurütteln zum Widerstand. Und das zweite ist, etwas unserer Ansicht nach existenziell Wichtiges zu vermitteln, nämlich, dass es sich nicht um einen Prozess, wie die Politik behauptet, der Justierung, der Feinjustierung, der Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit handelt, sondern es handelt sich um eine Epochenwende, um einen Paradigmenwechsel. Es handelt sich tatsächlich um die Abschaffung eigentlich der individuellen Freiheit, denn in dem Maße, in dem absolut alle überwacht werden, ist natürlich absolut jeder auch in Verdacht. Anders ist natürlich die generale Überwachung logisch überhaupt nicht zu denken. Man kann nur jemanden überwachen, der in Verdacht ist. Und dadurch ist natürlich die ganze abendländische, aufklärerische Tradition der Unschuldsvermutung und der unantastbaren Würde des Einzelnen auf den Schutthaufen der Geschichte geworfen. Dieser radikale Schnitt und dieser radikale Angriff eigentlich auf Grundwerte unserer Gesellschaft, die zwar nicht immer eingehalten werden, von denen wir aber dachten, dass sie wenigstens theoretisch halbwegs allgemein anerkannt sind, der ist unserer Ansicht nach von den Medien und auch von vielen Mitbürgerinnen nicht ausreichend wahrgenommen worden. Und um diese zwei Sachen klarzustellen und vor allem auch um klarzustellen, dass das ist auch, glaube ich, vielen Menschen nicht bewusst, dass sie eine sehr altmodische Vorstellung von Repression haben. Viele Menschen denken, Repression beginnt dann, wenn man im Morgengrauen, wahrscheinlich haben sie zu viele Filme geguckt, im Morgengrauen klopft es an der Tür und dann stehen zwei Leute mit Mänteln und einem schwarzen Auto vor der Tür und legen die Handschellen an. Repression beginnt natürlich viel früher. Überwachung ist schon eine Form von Repression, weil Überwachung das Schlimmste meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach erzielt, nämlich die Selbstregulierung des Einzelnen. Wenn man weiß, dass man ständig überwacht ist, beginnt man natürlich sein Verhalten, seine Kommunikation zu ändern. Dieser Prozess ist jetzt schon im Gange, kann man jetzt schon teilweise beobachten. Und das führt irgendwann einmal zu einem Verinnerlichen des Kontrollmechanismus. Das heißt, der Einzelne kontrolliert sich selber und setzt sich somit auf eine untertänische Diät, die er dann ein Leben lang einhält. Und diesen Prozess gilt es unserer Ansicht nach wirklich jetzt zu stoppen, bevor es angesichts der wirklich atemberaubenden technologischen Entwicklung vielleicht zu spät ist. Und deswegen haben wir gedacht, es muss ein internationaler Aufruf sein, es müssen sehr viele namhafte Autoren aus der ganzen Welt sein. Es waren dann am Ende Autoren aus 83 Ländern und viele, viele wirklich führende oder als sehr bedeutend geltende Autoren. Ja, und dann haben wir das organisiert und haben dann halt auch organisiert, dass namhafte führende Tageszeitungen weltweit das abdrucken.
Waren Sie überrascht von dem Zuspruch von der Unterstützung durch sozialere Schriftsteller? In der Zeit hat Frau Iris Radisch ja von einer Wiederkehr oder Wiedergeburt des Intellektuellen gesprochen. Sehen Sie das auch so? Ist da etwas im Gange? Ein Bewusstseinswandel? Oder?
Also was wir festgestellt haben, ist, dass fast alle Kollegen geantwortet haben mit einer großen, nicht nur Zustimmung, sondern dass wir gemerkt haben, dass es sehr, sehr viele Schriftsteller auf der Welt, Schriftstellerinnen beschäftigt. Also dass es nicht nur etwas ist, bei dem sie sagen, ja, gutes Thema, sehe ich ähnlich, unterschreibe ich, sondern viele haben zurückgeschrieben, darüber mache ich mir Gedanken, darüber mache ich mir Sorgen. Viele begreifen das auch wie ernsthafte Journalisten begreifen das als Angriff auch auf ihre Arbeit. Ich glaube auch tatsächlich, dass es kein kritisches, freies Schreiben, ob als Journalist oder als Autor geben kann, ohne Anonymität und ohne einen sicheren Raum, in dem die Gedanken und auch die Gespräche erstmal ohne jegliche Beobachtung und dadurch auch ohne jegliche Kontrolle sich entwickeln können, bevor dann der Schreibende selber auch mit Absprache dann mit seinen Zeugen, Gewährsleuten, Informanten, bevor er dann beschließt, jetzt ist der Moment, um in die Öffentlichkeit zu treten. Ich bin ja eher darüber negativ überrascht, dass es immer noch in der Bevölkerung so wenig Widerstand gibt.
Worauf führen Sie das zurück?
Schwer zu sagen. Ich glaube, es braucht eine Weile, bis auch kritische Menschen, die die Zusammenhänge wirklich verstehen. Ich meine, nicht jeder hat Zeit, so wie es bei Juli und mir war, sich jahrelang damit zu beschäftigen. Was wir dieses Jahr erlebt haben, ist, glaube ich, sehr ermutigend, weil dieses Jahr haben wir erlebt, dass eigentlich die gesamte Gesellschaft, auch die Medien, einen Schritt weitergegangen sind. Bis Anfang dieses Jahres wurde ja in Frage gestellt, dass es so ein Phänomen überhaupt gibt. Jetzt akzeptieren alle, dass es diese Massenüberwachung, Datenraub, dass der existiert und jetzt reden wir sozusagen darüber, bewerten wir das darüber, wie man, also diejenigen, die es stoppen wollen, wie man stoppen kann. Also insofern ist das schon ein wichtiger Schritt, aber der ist auch erst vor einigen Monaten erfolgt. Also vielleicht dauert es eine Weile Und außerdem leben wir halt in Zeiten, in denen allgemein politische Apathie, Lethargie vorherrscht, Atomisierung des Einzelnen. Mhm. Das ist natürlich nicht förderlich, um so einen Massenprotest zu organisieren.
Ich glaube, man kann diese Aktion unterstützen. Es gibt eine Homepage.
Ja, es gibt einen Versuch, weltweit Unterstützerstimmen, Unterschriften zu sammeln auf change.org, also change wie Veränderung auf Englisch, .org. Und das Ziel ist, wir haben halt mit einigen Leuten gesprochen, die da Erfahrung haben, wenn man 1 Million Stimmen beisammen hat, hätte, dann ist das wohl eine Größenordnung, die dann auch in der Politik durchaus zum Aufhorchen führt. Also auch bei EU, also wir haben schon eine Einladung ins EU-Parlament darüber zu reden und dann vielleicht auch bei der UN, ohne dass ich da jetzt große Illusionen hätte, aber man muss ja mit irgendwelchen kleinen Schritten beginnen.
Ja, meine Damen und Herren, das kann man, glaube ich, auch als Aufruf verstehen, diese Aktion zu unterstützen und zu unterschreiben. Nun zum...
Übrigens, der man sollte ja nichts unterschreiben, mit dem man sich nicht beschäftigt hat, aber der Aufruf ist auf der Webseite publiziert, das heißt, man kann ihn... Man kann,
ja,
aber den kann man, in Ruhe nachlesen und sich überlegen, ob man das sinnvoll findet.
Gut, nun zum Buch und zu Ihrer Lesung, meine Damen und Herren. Sie sind daran, Fragen zu stellen. Gibt es Fragen? Dann bitte eine erste Frage hier. Wir haben auch ein Mikro. Wir hätten auch ein Mikrofon, weil wir die
das wird aufgenommen,
aufnehmen, wenn es vielleicht, wenn es wahr ist. Ja, bitte.
Funktioniert das? Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem, was Sie vorher gesagt haben, zu diesem Aufruf. Ich habe gelesen, New York Times und Washington Post haben sich geweigert, den Aufruf zu veröffentlichen. Stimmt das?
Das stimmt.
War die Begründung und hat das Auswirkungen gehabt auf die Unterzeichnenden in den Vereinigten Staaten? Hat es dort deutlich weniger gegeben?
Nein, also in den USA haben wirklich fast alle großen Autoren unterschrieben, da waren wir sehr zufrieden. Also wirklich, wenn Sie sich die Liste angucken, ich will die nicht alle aufzählen, aber es sind viele der ganz, ganz großen amerikanischen Autoren dabei. Die New York Times hat behauptet, dass sie niemals Aufrufe publizieren. Wir hatten aber ein Gespräch, einer aus unserer Gruppe hatte ein Gespräch mit einem Journalisten und der hat gesagt, dass sie sehr stark unter Druck sind von der NSA, sich weniger kritisch zu zeigen. Und die Washington Post hat das gerade heraus abgelehnt. Die sind damit nicht einverstanden. Also in den USA wurde das nur auf dem Internetportal Huffington Post publiziert. Es haben dann im Internet natürlich sehr viele amerikanische Webseiten haben es dann auch publiziert und darüber geschrieben.
Da ganz Sie.
Trojanov. Es ist sehr schwierig, so auf Anhieb zu erfassen, die Breite des Spektrums dessen, was Sie berühren. Aber wenn ich an die Enden denke, würden Sie sich selber bezeichnen als Karikaturist, Exorzist oder goldene Mitte Anarchist?
Ach, ich lasse mich gerne als alles bezeichnen. Wobei ich glaube nicht, dass ich sehr viel Talent habe als Karikaturist. Insofern tun Sie mir da, glaube ich, zu viel Ehre an. Ich glaube natürlich, dass man, dass es eins der bedeutendsten Mittel der Literatur ist, zuzuspitzen. Das ist notwendig. Und natürlich auch gelegentlich Häme und Spott über die herrschende Rhetorik zu schütteln. Also ich glaube, wir brauchen, es ist extrem befreiend, manchmal auch mit Spott zu reagieren, weil natürlich diese ganze Rhetorik und Propaganda, die uns umgibt, natürlich mit einer großen, auch allgemeingültigen Ernsthaftigkeit daherkommt. Insofern, also ich vermute, das Wort Karikaturist benennt dieses Moment meines Schreibens, also das satirische Spotten. Also ich bin ein großer Fan satirischer Literatur und ich habe immer auch in meinem persönlichen Leserfahren gemerkt, dass es mich beglückt und motiviert und einfach, dass es mir auch eine Kraft gibt, wenn man
sich auch mal lustig macht. Natürlich nicht als Selbstzweck, sondern also ganz dosiert, wohl dosiert.
Weitere Fragen? Bitte.
Also Sie haben jetzt viel über den Weltuntergang geredet und diese Branche. Und ich glaube, jeder kennt diese Filme im Allgemeinen oder weiß, dass es relativ schlecht im Weg um unseren Planeten steht, besonders in der gebildeten westlichen Welt. Aber weshalb diese pluralistische Ignoranz? Sehen sich die Menschen so selbst als entwertet, als eher eine dieser Nebenfiguren, die sowieso sterben werden? Entwerten sie sich da selber?
Na, es gibt einen sehr schönen Satz von, ich glaube, von Upton Sinclair, ein sehr interessanter amerikanischer Autor, der hat gesagt, das Schwierigste überhaupt ist, einen Menschen von einer Wahrheit zu überzeugen, die gegen seine eigenen materiellen Interessen verstößt. Und ich glaube, das ist was sehr Wahrhaftes. Und ich glaube, das ist eines der Hauptprobleme, die wir in unseren wohlhabenden Gesellschaften haben, dass sie haben recht viele Menschen erkennen das, aber es ist natürlich eine Erkenntnis auf halbem Weg. Denn eine Erkenntnis, die nicht zu einer Verhaltensänderung führt, ist eine unvollständige Erkenntnis. Und ich glaube, es ist tatsächlich deswegen schwierig, weil, oder besonders vertrackt, weil ich glaube, dass die Vorstellung, die wir haben, von was in unserem Interesse ist, dass die falsch ist. Ich glaube, das ist das Grundübel. Ich glaube, dass wir indoktriniert sind, zum Beispiel durch diesen Arbeitsbegriff, der bei uns vorherrscht, aber auch durch Konsum, indoktriniert sind, zu glauben, dass unsere Interessen dort liegen, wo sie nicht liegen, nach meiner Auffassung. Und deswegen wird ja zum Beispiel Veränderung bei uns, also Veränderung im Sinne zum Beispiel von Nachhaltigkeit, wird ja in der Rhetorik, in der Semantik, wenn Sie genau darauf achten, meistens negativ besetzt. Also es werden Begriffe benutzt wie den Gürtel enger schnallen oder Verzicht und so weiter. Man könnte natürlich diese Begriffe umdrehen. Man könnte auch den Verzicht als Gewinn sehr, sehr leicht, glaube ich, definieren. Ein Gewinn zum Beispiel an Zeit, an Mitmenschlichkeit, an Kontemplation, an vielen anderen auch. Und insofern ist das, glaube ich, eine große Krux, dass wir meinen, Veränderung würde uns schaden, während ich halt völlig überzeugt bin, dass radikale Veränderung unsere einzige Chance ist.
Bitte da vorne.
Die Themen, die Sie ansprechen, sind ja Themen, die, wie ich glaube, viele Menschen beschäftigen. Und der radikale Wandel, wo liegt die kritische Masse, bis er stattfindet und wie kommen wir dahin?
Ihrer Meinung nach? Also das ist eins der schwierigsten Fragen überhaupt. Es gibt extrem viele sehr schlaue Menschen, die versucht haben, die Frage zu beantworten. Ich habe noch keine Lösung gefunden, aus dem einfachen Grund, dass diese kritische Masse, so wie bei anderen chemischen Vorgängen auch, sehr plötzlich kommt. Also das wissen wir aus der Geschichte. Allein die letzten 2 Jahre, der sogenannte arabische Frühling und die Aufstände in Brasilien, waren beides Entwicklungen, die anscheinend aus dem Nichts kamen. Anscheinend deswegen, weil in unseren Medien, ich weiß nicht, wenn Sie sich erinnern, bevor die Aufstände in der arabischen Welt begannen, wurde uns ja immer erklärt, die arabische Welt sei sehr verknöchert und zur Demokratie nicht fähig, weil, was es sich schlechter Einfluss von Islam und was sich die Leute halt so zusammenschreiben. Und plötzlich da gingen massenhaft die jungen Menschen auf die Straßen und waren auch bereit, wirklich auch ihr Leben dafür zu opfern. Brasilien habe ich jetzt selber erlebt. Ich war den ganzen September in Brasilien, habe mit vielen Aktivisten geredet. Das war extrem faszinierend, gerade über diese Frage, denn die haben gesagt, dass sie selber überrascht waren, dass eigentlich jahrelang sie die brasilianische Gesellschaft, also ich zitiere jetzt die anderen, nicht, dass sie denken, ich sage jetzt was Anti-Brasilianisches, also die Brasilianer selber haben mir gesagt, ja, weißt du, bei uns die Leute, die wollen halt an den Strand und Caipirinha und Fußball und Politik ist echt schwierig und überhaupt Widerstand im Sinne sozusagen in dieser Form, zivilgesellschaftlicher Widerstand, ziviler Ungehorsam hat bei uns wenig Tradition und so weiter. Die waren selber erstaunt, dass plötzlich beim Comfed Cup es diese Explosion gab. Und dann ist etwas Hochinteressantes geschehen, das wirkt dann auf einmal wirklich als Elixier oder als Droge. Und ich habe das selber erlebt. Ich bin mit einem jungen Mann, das ist so wahrscheinlich so wie Sie ungefähr, Anfang 20, bin ich ins Stadion gegangen. Ich wollte mir mal ein brasilianisches Fußballspiel angucken, das neue Stadion in Salvador, Salvador de Bahia. Und dieser junge Mann war völlig unpolitisch. Seit dem sechsten Lebensjahr glühender Fan von FC Bahia. Jedes Heimspiel erlebt, aber null Interesse an Politik. Er war zufällig in einem Stadion, als vor dem Stadion beim Comfed Cup der Aufstand begann. Und der war so davon irgendwie beeindruckt, vor allem der war beeindruckt von dieser einfachen Erkenntnis, hey, da kann man ja was erreichen, das ist ja, da bewegt man was. Dass er mit den anderen Fans sich zusammengesetzt hat, die haben seit Jahrzehnten eine völlig korrupte Clubführung. Der Vater war schon Präsident und korrupt, der Sohn war auch Präsident und noch korrupter. Allein der Sohn hat 82 Millionen unterschlagen und das hat man jahrzehntelang toleriert. Alle haben geflucht und geschimpft, aber man hat es toleriert. Und dann haben die gesagt, hey, das funktioniert ja mit Protest und haben als wirklich als unpolitische Fußballfans haben sie einen Streik organisiert, der hieß Publico Zero und das bedeutet, wir gehen nicht mehr ins Stadion. Und auf einmal sind von 20.000 bis 30.000 Durchschnittszuschauern ist es gesunken auf 2.000. Und Sie können sich natürlich vorstellen, im Kapitalismus, wenn man ein paar Heimspiele nur mit 2.000 Leuten hat, die haben innerhalb von 6 Wochen die gesamte Clubführung geschasst und haben jetzt völlig saubere, in Anführungszeichen, also noch nie irgendwie als korrupt bekannt gewordene Außenseiter hineingewählt. Und das Spannendste an dieser Begegnung für mich war, dass als er das erzählt hat, hat er wirklich... Da war eine Stolz, eine Freude, fast ein Glühen in ihm zu spüren. Das heißt, diese Erkenntnis der eigenen bürgerlichen Macht oder der Möglichkeit mitzuentscheiden, ist natürlich, und das fehlt, glaube ich, bei uns, wenn wir über politische Prozesse reden und über Widerstand, hat auch was sehr Beglückendes. Wir reden ja immer über, ach, ich muss jetzt meine Zeit opfern. Aber es ist auch nicht nur eine Beglückung, sondern es hat fast etwas Erotisches, also auch Ästhetisches. Also er war richtig beseelt, er war glücklich, er war happy, er war stolz. Und dann habe ich genau über Ihre Frage nachgedacht. Ich habe gedacht, deswegen bin ich Optimist, weil ich glaube, das kommt manchmal dann ganz schnell, unerwartet. Und wenn die Menschen auf den Geschmack gekommen sind, dann glaube ich, ist es nicht mehr so einfach, sie wieder stumm und still zu halten. Aber es ist natürlich jetzt keine sehr wissenschaftliche Erklärung. Das ist
bitte.
Danke.
Also ich muss schon noch ein bisschen klarer darüber werden, warum ich heute Abend hierher gekommen bin.
Das müssen Sie erklären, ja.
Entschuldigung. Sie haben uns ja das letzte Kapitel vorenthalten, das Kapitel der Auswege. Und das, was wir gehört haben, ist ja eigentlich eine apokalyptische Schilderung, wie schlecht die Welt ist, das wissen wir auch.
Also okay, aber apokalyptisch würde ich schwer bezweifeln, aber gut.
Es ist etwas provokant, okay. Also, dass die Welt schlecht ist, wissen wir ja auch. Ich will Ihnen ja nicht unterstellen, dass es ein apokalyptisches Machwerk sei, das sich gut verkaufen lassen soll. Aber ich meine, etwas von diesem letzten Kapitel über die Auswege sollten Sie uns schon noch präsentieren.
Also die Frage finde ich sehr spannend. Die Frage finde ich deswegen sehr spannend, weil ich Ihnen in jeder Hinsicht widersprechen möchte. Erstens, ich glaube nicht, dass Sie das alles wussten. Und ich sage das nicht aus Arroganz, sondern ich sage das deswegen, weil ich bei der Recherche vieles erst erfahren habe. Wussten Sie zum Beispiel, dass die Automatisierung inzwischen auch in den Billiglohnländern voranschreitet? Wussten Sie, dass der größte Computerproduzent Chinas, Foxconn, bis zum Jahre 2015 in 2 Millionen Robotern investiert, bei einer Zahl von Arbeitern von 1 Million? Das ist nur eins von vielen Sachen. Wussten Sie von diesen Diskussionen in manchen Teilen der Eliten, wie viele Menschen überflüssig sind? Es gab viele Momente, die ich selber bei der Recherche erst rausgefunden habe, die natürlich der Leser hier und da weiß. Aber ich glaube, die genaue Kenntnis der Missstände ist der erste Weg zu ihrer Beseitigung. Ich glaube nicht, dass man sich zurücklehnen kann und sagen kann, ja, dass es generell irgendwie schlecht bestellt ist, dass das ausreicht. Ich glaube, wir müssen als erstes eine genaue Kenntnis dessen haben. Und ich habe ja vorgelesen, die genaue Kenntnis zum Beispiel, wie feste Arbeitsplätze verschwinden und unsichere Arbeitsplätze in ihrer, ist selbst unter den Fachleuten nicht verbreitet. Es ist extrem schwer, da genaue Daten zu kriegen, weil das ein Prozess ist, der natürlich überwiegend verheimlicht werden soll, weil er viele Grundlagen unseres Gesellschaftsvertrages seit dem Zweiten Weltkrieg verändert oder in Frage stellt. Das ist das Erste. Zweitens, ich glaube, die Analyse der herrschenden Verhältnisse ist der zweite Schritt zu ihrer Beseitigung. Das heißt, diese beiden Schritte möchte ich nicht missen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, das wissen wir und dann können wir uns gleich über die Auswege unterhalten. Denn bis jemand so weit kommt, dass er ein System, was seit Jahrhunderten die Welt beherrscht, tatsächlich in Frage stellt, muss er doch sowohl bei Kenntnis als auch bei Analyse eine gewisse gesicherte Position erreichen. Sonst macht er nicht den dritten Schritt. Also insofern glaube ich, ist das nicht so zu unterschätzen. Das nächste ist, dass es nicht Aufgabe des Autors meiner Ansicht nach ist, vor allem nicht eines Autors, der durch und durch an die Mündigkeit des Einzelnen glaubt. Es ist nicht die Aufgabe des Autors, den Menschen vorzubeten, a, wie sie Widerstand zu leisten haben und b, wie die zukünftige Gesellschaft auszusehen hat. Denn meine Vorstellung ist ja, dass wir miteinander das entwickeln. Und ich bin nicht jemand, der sich als Prophet versteht und auch nicht jemand, der sich als Diktator versteht, sondern meine Aufgabe ist sozusagen zu sagen, da stehen wir, das zu analysieren und zu sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht den nächsten oder den übernächsten Weg, da kann ich ein paar Vorschläge machen. Die sind am Ende des Buches, wie gesagt. Aber mehr auch nicht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, ich hab mit dem Buch jetzt schon einige Diskussionen gemacht, dass sehr viele Menschen mich auffordern, sie quasi zu führen. Und dem verweigere ich mich. Ich glaube, das ist sogar gefährlich. Ich glaube, jeder Einzelne von uns muss das für sich selber entscheiden und nicht quasi sagen, nicht Gurus suchen. Es gibt auch, gerade im politischen Bereich, sollten wir uns hüten vor allen möglichen Gurus, die dann sagen, so und so und so hat es zu sein und so ist der Weg dahin. Das ist für mich nicht meine Vorstellung von einem freien Diskurs. Also insofern, ich verstehe sozusagen Ihre Zweifel, aber das, was Sie erwarten, widerspricht völlig meiner Auffassung von was meine Aufgabe ist als Autor, sowohl sozusagen, und das Apokalyptische, das stimmt nicht, dass das Apokalyptische ist. Um die zwei Fragen zu verbinden, Widerstand allein hat nie ausgereicht, um herrschende Verhältnisse zu verändern. Es mussten immer innere Widersprüche des Systems dazu kommen. Das Sowjetsystem, der Ostblock, ist etwas, worüber ich sehr viel weiß, weil es meine Familiengeschichte ist und ziemlich viele meiner Verwandten haben auch gegen dieses System gekämpft, waren im Gefängnis, im Gulag und so weiter. Dieses System ist 1989 nicht zusammengebrochen wegen den Montagsdemonstrationen, sondern es ist an seinen eigenen Widersprüchen zusammengebrochen. Und also überwiegend. Natürlich war Widerstand von Solidarność zum Beispiel in Polen sehr wichtig und sehr gut, aber das war nicht der Hauptgrund. Das heißt, ein Autor, der auch die inneren Widersprüche des Systems möglichst genau analysiert, leistet meiner Ansicht nach auch einen wichtigen Beitrag zum Widerstand. Und die inneren Widersprüche, die ich benenne, vor allem, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, weil es ziemlich komplex und voller Daten ist, über die Automatisierung. Ich glaube, dass der Kapitalismus keinerlei Lösungen hat für die Automatisierung, die in einem atemberaubenden Tempo voranschreitet und die bislang ist ja die Lösung tatsächlich, dass das Arbeit sozusagen umverteilt wird und dass die Arbeitsqualität und Einkommen schlechter werden. Aber andere Lösungen haben auch die Ökonomen nicht. Ich habe lange gesucht. Und insofern ist das meiner Ansicht nach auch ein, gerade nicht ein apokalyptischer, sondern ein emanzipatorischer Akt. Genau diese Widersprüche zu erkennen und dadurch auch Hoffnung zu gewinnen, zu sagen, das sind unlösbare Widersprüche, genauso wie der ökologische Widerspruch meiner Ansicht nach. Also es gibt sozusagen zwischen Wachstumsideologie und ökologischer Zerstörung dieser Zusammenhang ist für mich der zweite große Widerspruch des Systems. Das möglichst genau zu benennen, das ist ein wichtiges Merkmal auch eines widerständigen Denkens. Das habe ich sehr ausführlich geantwortet.
Dahinter war eine Frage.
Eigentlich wollte ich nur applaudieren, also. Aber gut, ich hätte schon eine Frage.
Einer Hand geht das schlecht.
Ja, und zwar hätte ich eine Frage. Sie sind vorher sehr scharf ins Gericht gegangen mit den dystopischen Vorstellungen, war hier vorne auch die Frage. Jetzt war vorher auch Brasilia der Film, also quasi die Fortsetzung von 1984, das Buch. Und was eigentlich auch gab es auch schon früher dystopische Vorstellungen mit Nostradamus, also ist ja schon eine lange Tradition der Menschen. Aber eigentlich haben sich diese dann immer als wahr, also diese Science Fiction von 1984, die haben wir heute. Die hat sich eigentlich, wenn man das pessimistisch angeht, hat sich das sogar in Reality-Shows wiedergespiegelt. Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung? Sind diese Endzeit-Szenarien, wie wir sie heute als Dystopien pflegen, wirklich so unabwegig oder führen wir das nicht sowieso selber herbei?
Also ich hoffe nicht, aber wenn wir jetzt 1984 nehmen, 1984, wenn wir jetzt genau sind, was die Überwachung angeht, ist 1984 hoffnungslos veraltet. Also das ist geradezu lachhaft gemessen an den heutigen Möglichkeiten. Wenn wir natürlich an die Struktur der Gesellschaft denken bei 84 und an die Lösung der Probleme durch permanenten Weltkrieg, da sind wir Gott sei Dank noch nicht so weit. Aber wenn Sie sich die Berichte der Bundeswehr, des BND, des CIA und so weiter anschauen, das sind übrigens sehr interessante Berichte, wenn man etwas über den Zustand der Welt und auch über die Zukunftsplanung in entscheidenden Institutionen was erfahren will, dann merken Sie in letzter Zeit, erst vor ein paar Wochen wieder, der BND hat einen Bericht veröffentlicht, dass Klimakriege und Wasserkriege unausweichlich sind. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass vielleicht tatsächlich eine Ausweitung der Kriegszone im Sinne von Orwell, das heißt, dass es tatsächlich große Gebiete der Welt gibt, die im Krieg sind, dass das vielleicht tatsächlich eines der verheerenden Zukunftsszenarien ist. Wir haben das ja teilweise schon, wir haben ja über das ziemlich wenig bei uns geschrieben wird, zu meinem Erstaunen und Entsetzen, ist die Sahelzone ist die erste Zone der Welt, die massiv vom Klimawandel bedroht ist, weil es diese semiariden Zonen extrem ökologisch labil und gefährdet sind und die Sahara, also die große Wüste, dehnt sich in einem wahnsinnigen Tempo nach Süden hinaus, vertreibt die Menschen. Die Sahelzone ist heute fast ein durchgehendes Bürgerkriegsgebiet. Also in den Zeitungen letzte Woche Tschad, wenn Sie sich erinnern, letztes Jahr Mali, Somalia seit 20 Jahren, Sudan auch 20 Jahre und so weiter. Also heute wieder eine Zeitung, Kämpfe in Südsudan. Also fast die gesamte Sahelzone. Niger ist auch ein Bürgerkriegsgebiet seit Jahren. Das heißt, da hat man ja schon eine gewisse Annäherung an die Vision von Orwell, dass es sozusagen Gebiete gibt, die sich in einem Art Dauerkrieg befinden. Und wenn Sie sich das rhetorisch anschauen, da ist natürlich die Bush-Doktrin, dass wir jetzt in einen Krieg einsteigen gegen Terror, den wir nicht beenden können. Das war ja bis zum heutigen Tag immer wieder die Aussage, also Dick Cheney hat das ja immer wieder bekräftigt, diesen Krieg kann man nicht gewinnen, also kann man ihn auch nicht beenden. Das ist übrigens sehr nahe an einige der Sätze aus 1984. Also insofern, lange Rede, kurzer Sinn, offensichtlich erfüllen sich manche Visionen, andere nicht. Aber sie erfüllen sich ja auch bei den Utopien. Also wenn Sie sich die Utopie angucken, Thomas Morus zum Beispiel oder andere, geschrieben in der Renaissance, die sagen, es gibt keine Sklaven mehr, das war damals eine unvorstellbare Utopie. Also noch bis ins Anfang des 19. Jahrhunderts war die Vorstellung, dass Sklaverei abgeschafft wird. Also die ersten sogenannten Abolitionisten wurden ja verlacht als absolute Spinner. Und siehe da, wir haben doch in großen Teilen der Welt die Sklaverei abgeschafft. Also insofern ist, würde ich sagen, die genaue Antwort auf Ihre Frage ist, dass sowohl utopische als auch dystopische Konzepte sich offensichtlich realisieren, was nur Ausdruck dessen ist, dass ein begabter Autor halt auch manchmal mit einer gewissen Zuverlässigkeit in die Zukunft schauen kann, aber oft liegen natürlich die Autoren auch völlig daneben. Also es gibt es natürlich bei all diesen Büchern auch.
Gibt es noch Fragen? Bitte. Ja, doch. Bitte doch auch noch.
Wassermangel.
Beide kommen da an.
Okay. Wasser bitte.
Alter. Alter. Schon Wasser.
Dankeschön.
So bitte Ihre Frage.
Die radikalen Änderungen, wie auch mein geschätzter Kollege schon gefragt hat, sind ja auch in der Geschichte, sieht man das.
Sind Sie schon so alt, um Kollegen zu sein?
Freunde, wir sind sehr gute Freunde.
Okay. Sagen wir's so. Klingt schon mal viel besser.
radikale Änderungen, genau. Die haben ja, in den Bergen sind ja auch Gefahren, oder?
Also, bitte?
Es sind ja auch Gefahren in radikalen Veränderungen. Also man sieht es in der Geschichte, dass radikale Veränderungen auch oft Gefahren in sich tragen. Sehen Sie da Gefahren? Also man sieht auch, ja, sehen Sie da Gefahren in dieser radikalen Änderung?
Ja klar, aber das ist so die Gefahr, das Auto fährt über die Klippe und wenn man rausspringt, könnte man sich das Bein brechen. Ja, also so sehe ich die Gefahren, natürlich. Also, aber ich sehe keine andere Auswahl, also keinen anderen Ausweg. Übrigens, was wirklich, wirklich wichtig ist zu betonen, es ist keineswegs so, dass ich jetzt ein radikaler Spinner bin, sondern diese Sachen, die ich diskutiere, die werden auch wirklich unter den affirmativen Spezialisten auch diskutiert. Nur ein Beispiel, vor 2 Wochen, es gibt ja so immer wieder so Konferenzen, wo so dann die großen Wissenschaftler mit den großen Politikern und Wirtschaftsleuten zusammenkommen, meistens geschlossen, manchmal dürfen ein paar Journalisten zuhören. Da hat Larry Summers, der war Direktor von Harvard, der war Vorsitzender von der Harvard-Universität, der war sowohl bei Clinton als auch bei Obama Minister, der hat zum Beispiel gesagt, dass dieses System 20 Jahre Nicht-Wirtschaftswachstum nicht überleben könnte. Und er sagt, dass da er durchaus es für möglich hält, dass wir irgendwann mal an den Punkt kommen, dass wir einfach kein Wirtschaftswachstum mehr haben, entwickelt er extrem radikale Vorstellungen, was zu tun. Also er ist Finanzfachmann, das heißt für die Finanzwelt. Und jetzt halten Sie sich mal fest, er sagt zum Beispiel, es ist durchaus möglich, dass der Staat alle Finanzinstitutionen verstaatlichen muss. Er sagt, dass wir unter Umständen Geld abschaffen müssen. Also es liest sich richtig so, wow, der alte ehrwürdige Leiter. Was ich damit sagen will, diese inneren Widersprüche des Systems, die werden sozusagen nicht nur von Kritikern diskutiert, sondern durchaus auch von Menschen, die dieses System am Leben erhalten wollen und die auch sehen, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren werden. Zum Beispiel bei uns auch, deswegen sind ja alle Politiker auch jetzt wieder Koalitionsverhandlungen, sind ja darauf aus, auf jeden Fall Wirtschaftswachstum, auf jeden Fall Arbeitsplätze verteidigen, weil sie wissen, dass es sonst extrem schwierig wird, das Ganze überhaupt zusammenzuhalten. Und insofern natürlich gibt es Gefahren. Ich meine, jede Veränderung bringt Gefahren. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Also es ist nicht Das Problem, glaube ich, ist ja immer, dass wir uns an die gegebenen Zustände gewöhnen und dadurch ihre Gewalttätigkeit weniger wahrnehmen als die Gewalttätigkeit der Veränderung. Das ist, glaube ich, ein psychologisches Grundphänomen des Menschen. Und es gibt ja sozusagen auch eine Gewalttätigkeit im Frieden. Und diese Gewalttätigkeit in diesen herrschenden Verhältnissen, die nimmt, und das ist eigentlich das Grundthema des Buches, glaube ich, die nimmt rasant zu.
Noch eine letzte Frage vielleicht, bevor wir dann gegen 22 Uhr schließen.
Also ich fand das Beispiel sehr schön aus Brasilien, der junge Mann mit der Begeisterung und der Widerständigkeit und was mit zivilem Ungehorsam und Widerständigkeit und Eigenwilligkeit erreicht werden kann. Ich möchte den Schwenk, den Sie angedeutet haben, jetzt noch einmal machen auf die österreichische Wirklichkeit, die man vielleicht auch mit einem Schuss Satire verstehen muss, um das auszuhalten. Also die Koalition, die jetzt steht, die Angelobung der Regierung. Mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Also ein Punkt, den ich interessant finde, die Abschaffung des Wissenschaftsministeriums. Da habe ich den Eindruck, da gibt es ein Stück Feuer. Also da hat es eine Widerständigkeit gegeben von doch vielen Leuten, renommierten Leuten, aber auch jungen Leuten, die sagen, das lassen wir uns nicht gefallen, das wird einfach der Wirtschaft kalt, mit völliger Selbstverständlichkeit untergeordnet, eingeordnet. Mich würde interessieren, wie sehr ist aus Ihrer Einschätzung diese Politik eigentlich nur noch eine Verwaltungsmaschinerie, auch eine Industrie, von der Sie vorher gesprochen haben, und wie schätzen Sie diese österreichische Regierung 2013 ein?
Naja, so wie... Also der zweite Teil der Frage ist leicht zu beantworten, so wie die letzten 5 oder waren es 10, keine Ahnung.
Das heißt?
Aber nein, aber das ist für mich eines der interessanten Phänomene, was passiert ist in der Hochschulbildung und in der Wissenschaft in den letzten Jahren, weil das, glaube ich, exemplarisch vorführt, dass wir einen extremen Demokratieschwund haben. Weil ich kenne in meinem Bekannten- und Freundeskreis sind ziemlich viele Leute, die an den Universitäten lehren. Und ich habe mit anderen mich auch immer wieder unterhalten. Ich war bei Veranstaltungen. Ich kenne überhaupt niemanden, der an der Universität arbeitet, der nicht zutiefst unglücklich ist und zutiefst diese Veränderung, diese Kommerzialisierung der Bildung, diesen Bildungskapitalismus ablehnt. Kenne ich einfach nicht. Die Studenten sowieso, ich meine, Sie wissen ja, in Wien gab es ja in den letzten Jahren einige Male große Studentenproteste. Und trotzdem, das muss man sich wirklich auf den Ohren zergehen lassen. Also obwohl die Lehrenden und die Gelehrtwerdenden in einer unglaublichen Mehrheit dagegen sind, können sie nicht verhindern, dass Schritt um Schritt das eigentlich im Sinne einer freien Wissenschaft und einer vor allem nicht rein zweckorientierten und zweckmaximierenden Wissenschaft, dass es nicht verschlechtert wird. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt, glaube ich, in einer, ich sehe den Schritt wirklich als logische Fortführung dieses Prozesses, der ja schon seit wie vielen Jahren, seit, ich weiß nicht genau, wann er begonnen hat, aber sagen wir in den letzten 10 Jahren, kontinuierlich werden die Freiräume abgeschafft und es wird eigentlich zu einer Zurichtungsmaschine für junge Menschen, um zukünftig in diesem unsicheren Arbeitsmarkt in irgendeiner Weise irgendeine Funktion zu übernehmen. Und das finde ich schon extrem besorgniserregend und bedenklich, dass wir offensichtlich so weit sind, dass jene, die betroffen sind, in großer Zahl, in großer Mehrheit gegen eine Entwicklung sein können und sich nicht durchsetzen, überhaupt nicht durchsetzen können. Und was die österreichische Politik angeht, die Politiker behaupten ja selber inzwischen, dass sie zunehmend weniger Einfluss haben. Das finde ich ja auch sehr interessant. Also die Politiker selber stellen sich dar, wir müssen natürlich genau analysieren, inwieweit das stimmt, aber teilweise stimmt es mit Sicherheit, dass sie selber zunehmend weniger Einfluss haben. Also ich werde ja gelegentlich eingeladen zu irgendwelchen vermeintlichen Streitgesprächen mit Politikern, die immer daran scheitern, immer, ich hatte noch kein einziges Gutes, dass die Politiker behaupten, sie seien ja eh meine Meinung. Ich hatte neulich mit einem führenden SPD-Politiker, der sagt, Herr Trojanow, Sie haben völlig recht, aber wir haben damals Fehler gemacht. Ich meine, diese Entwicklung begann in Deutschland mit Rot-Grün. Die Sozialdemokraten erledigen ja meistens die dreckige Arbeit, weil sie es irgendwie besser verkaufen können. Dann sagt er tatsächlich, wir haben da Fehler gemacht und wir würden das so gern rückgängig machen, aber jetzt wählt uns niemand. Und außerdem, Sie haben ja so recht und das ist ja, aber wissen Sie, wir haben ja kaum noch was zu sagen. Es wird dann einerseits behauptet, dass die EU mehr zu sagen hat. Wenn Sie aber dann zum Beispiel mit Martin Schulz reden, immerhin EU-Parlamentspräsident, sagt er, wir im Parlament haben überhaupt keine Macht, weil die Kommission hat die ganze Macht und die Kommission macht ständig Sachen, die wir nicht wollen. Wenn Sie mit anderen Leuten reden, sagen, ja, schauen Sie mal, das wirklich Wichtige wird jetzt bei diesen wie ist das Kürzel, TPIP, also den Freihandelsabkommen zwischen EU und USA, wo extrem wichtige Sachen verhandelt werden, außerhalb überhaupt der parlamentarischen Mitsprache. Und wo die Großkonzerne am Tisch sitzen, keine Nichtregierungsorganisationen und es wird quasi unsere Zukunft verhandelt in entscheidenden Punkten. Das heißt, das Perverse an der jetzigen Situation ist, dass sie den Menschen überhaupt dingfest machen kann, der zugibt, dass er Macht hat. Weil Angela Merkel lässt sich auf Diskussionen nicht ein, das ist nicht ihr Ding. Und die anderen behaupten alle, wenn es nach mir ginge, ich war in einer deutschen Fernsehsendung beim Kabarettisten Pelzig, da war ein auch hochrangiger SPD-Politiker, der nahm mich dann zur Seite und es ging um Massenüberwachung. Und also, Sie haben sowas von recht. Wissen Sie, die meisten meiner Kollegen, die überblicken das gar nicht, die verstehen das gar nicht. Aber ich war ja voll gegen die Vorratsdatenspeicherung, aber ich konnte mich leider nicht durchsetzen. Also das höre ich immer wieder. Das heißt, man hat sich eingeigelt, auch als Politiker, in so einer ganz merkwürdigen Selbstdarstellung als halb Entmündigter und halb Getriebener durch irgendwelche Prozesse, die eine angebliche Notwendigkeit bedingen. Da müssen wir jetzt reagieren, weil sonst können wir die Renten nicht zahlen oder sonst was, der Teufel was. Und die Unfähigkeit zum Beispiel, sich gegen die großen ökonomischen und finanziellen Interessen durchzusetzen, ist ja sehr evident. Und die Frage ist tatsächlich, ist es so, dass der politische Wille fehlt oder ist es so, dass die Ökonomie es inzwischen geschafft hat, tatsächlich die parlamentarischen Entscheidungsträger zu entmachten? Und ich vermute es wahrscheinlich, ohne es genau analysiert haben, dass es eine Mischung aus beiden Entwicklungen ist. Aber das führt dazu, dass wir tatsächlich unsere wirklich weltweit geschätzte freie Wissenschaft zunehmend demontieren, was wirklich eine Katastrophe ist, weil eine halbwegs freie Gesellschaft braucht natürlich eine freie Wissenschaft, logischerweise.
Gut, eine allerletzte Frage hätten wir, glaube ich, noch.
Dankeschön. Ich möchte für die Ausgebeuteten sprechen. Ich bin selber in einer prekären Situation und möchte gern da ein paar Worte weitergeben. Ich glaube, auch in Österreich ist der Wohlstand zu groß. Darum sind wir nicht so betroffen wie in Ägypten, Brasilien, Ukraine und so weiter. Das wird sich hoffentlich trotzdem ändern. Ich möchte dafür plädieren, sich nicht zu schämen oder zu verkriechen, auch nicht einfach zuschauen und nur ein bisschen schimpfen oder sich nicht aus Verzweiflung von einem Felsen zu stürzen und auch nicht resignierend sich wieder in das ausbeuterische System zu flüchten. Oder gar selbst versuchen, auf dem Rücken anderer Profit maximieren. Sondern aufstehen und nicht mehr mitspielen. Dieses Gesellschaftssystem gebärdet sich wie ein todkranker Riese, der in seiner blinden Gier auf einen Abgrund zusteuert und viele Menschen und die Natur mitreißt. Dazu möchte ich keinen Beitrag leisten. Unsere Kinder werden uns einmal fragen, was habt ihr gegen die Katastrophe unternommen. Das vorliegende Buch hat mich sehr inspiriert, in seiner Klarheit und Offenheit fasziniert. Leute wie Ilja Trojanow machen Mut. Er ist für mich ein funkelnder Stern, ein Vorbild für eigenständiges Denken, Leben und Widerstand leisten. Es braucht aber noch viel mehr Sterne. Ich hoffe, ihn richtig zu interpretieren, dass er die gesamte Gesellschaft in praktisch allen Bereichen komplett neu gestalten würde und will. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, das können wir als Schlusswort so stehen lassen. Herr Treuenhoff, ich bedanke mich sehr für Ihre Ausführungen.
Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören und verabschiede mich mit einem meiner liebsten Sätze, ein Sprichwort aus Simbabwe, das da lautet: erst die Ohren geben der Zunge Leben. Und in dem Sinne, gute Nacht. Kurze Bitte, ich signiere gerne, ich würde aber, wenn Sie erlauben, kurz an der Rauchen gehen. Das heißt nicht, keine Sorge, ich komme wieder.